Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und dieser Wochentag heißt heute Dienstag? Außerdem trägt er die Zahl 21 und ist der 21. April 2026. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die nächsten zwei Stunden heißen hier Unterdessen und wie immer dienstags in Klammern Punkt, Punkt, Punkt gibt es auch heute einen Kommentar aus neutraler Sicht. Das wird sich gleich klären. Außerdem habe ich mit Tommy und Cloud gesprochen. Das sind zwei Leute, die jetzt hier auch Radio machen. Sie haben schon lange radiofrei gehört und nun selber Lust, hier mitzumachen. Was für eine Sendungsidee sie haben und was passieren wird am Samstagabend um 9, das hören wir. Bei den Kulturfragmenten tauchen wir diesmal ein in die Werke Shakespeares. Und ich freue mich auf Ingo Raufuß. Er kommt von den Erfurter Stadtwerken und wird mir und uns erklären, was das für gelbe Bubbles sind, die überall in der Stadt verteilt rumliegen. Das sind keine vergessenen Ostergeschenke, sondern, Teile, ne? Die was hören, empfangen, spüren können. Was das alles mit tiefen Geothermie zu tun hat, das kann er mir erklären und ich werde ihn fragen. Zwischendurch gibt es Musik und auch noch den ein oder anderen Veranstaltungshinweis. Ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten musikalisch mit einem Song von Emil Berliner. Er trägt den Namen Flummifreuden und ich finde, er passt. Vielleicht macht ihr euch wach, wenn ihr es noch nicht seid. Flummi-Freuden zum Dienstagmorgen. Hier hören wir gleich wie jeden Dienstag zumindest bisher den Kommentar aus neutraler Sicht. Heute allerdings mit einer besonderen Ankündigung, das hier gleich nach dem Transbalkan-Express. Aus neutraler Sicht von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Dies ist mein vorletzter Beitrag für das Freie Radio Erfurt International. In den letzten Wochen habe ich versucht, Bilanz zu ziehen und meine Erkenntnisse über die Weltlage zusammenzufassen. Es ist mir nicht gelungen. Vor einigen Jahren schien es noch, als wäre die Welt mehr oder weniger auf dem richtigen Weg, in Richtung eines allgemeinen Wohlstandes. Die produktiven Kapazitäten dafür sind vorhanden, also musste man nur noch ein paar Hindernisse bei der Entwicklung, vor allem im globalen Süden, überwinden. Dass dies eine umständliche und zeitaufwendige Aufgabe ist, wusste man die ganze Zeit über. Geduld war gefragt und die hatte man ja auch zwangsläufigerweise. Nicht nur darf man den Entwicklungsländern nicht mehr Entwicklungsländer sagen, sondern man darf ihnen auch nicht reinreden bei ihren Entscheidungen über ihre Gegenwart und ihre Zukunft, weil das ja andernfalls sowas von neokolonialistisch gewesen wäre und viele andere üble Dinge aus dem Spektrum des Eurozentrismus, die euch allen geläufig sind. Nun, das hat mich nicht wirklich abgehalten davon, Korruption auch in Entwicklungsländern Korruption zu nennen und regelmäßig über die Verzahnung des internationalen Kapitals und der Weltpolitik mit den ausbeuterischen Cliquen in diesen Ländern zu sprechen. Hier hatten und haben wir es mit objektiven Hindernissen für eine vernünftige Entwicklung zu tun. Ihre Überwindung, wie gesagt, braucht Geduld, Zeit und Beständigkeit und auch die Bereitschaft, Realitäten zu akzeptieren, die nicht in das Weltbild passen, weder in mein persönliches noch in jenes von gutmeinenden Antiimperialistinnen. Wie auch immer. Seit einiger Zeit ist auch im Norden, na, vielleicht nicht gerade die Hölle los, aber es gibt Tag für Tag neue Ausstülpungen von Dummheit, Egozentrik und allen möglichen Geisteskrankheiten, vor allem im politischen Spektrum, die man nach den Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg nicht für möglich gehalten hätte. Im deutschen Kontext und ganz speziell im Raum Thüringen denke ich logischerweise vor allem an die Allianz für Deutschland, deren Mitglieder offen völkisch daherreden, als ob es eine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis wäre, dass Deutschland ein besseres Land sei als andere und Deutschinnen und Deutsche bessere Menschen als zum Beispiel die Kamerunerinnen. Wenn man sie darauf anspricht, weichen die meistens aus und sagen, es gehe ihnen nur darum, dass die Deutschinnen und Deutschen in Deutschland nicht schlechter behandelt würden als die Ausländerinnen. Was offensichtlich Blödsinn ist, Kamerunerinnen werden in Deutschland weder auf den Ämtern noch vollends von Menschen wie den völkischen AfD-Mitgliedern besser behandelt als Deutsche. Aber auch die Deutschen und Deutschinnen werden nicht durchs Band besser behandelt als Deutsche, will sagen, wie eh und je besteht der Gegensatz weder in Deutschland noch in Kamerun zwischen Deutschen und Ausländerinnen, sondern zwischen den Reichen und den Mächtigen und den Armen und Ohnmächtigen. Wobei die Armen mindestens in Deutschland immerhin nicht mehr am Hungertuch nagen müssen. Damit sollte man sich nicht allzu laut brüsten, denn das ist eine geringe Errungenschaft angesichts des Standes der Produktivkräfte und der ungeheuren Möglichkeiten, die theoretisch alle Menschen mit allen Menschen offen stünden. Aber die Gegensätze bestehen nach wie vor. Selbstverständlich sind die letzten Jahrzehnte auch geprägt davon, dass die Politik weder in Deutschland noch in Europa noch sonst wo auf der Welt für die Verkleinerung solcher Ungerechtigkeiten gesorgt hat. Hier muss man in erster Linie die linken und grünen Parteien nennen, welche die Bekämpfung von Ungerechtigkeit und Ungleichheit in ihre Programme geschrieben haben und in der Praxis nichts getan haben, um dies auch umzusetzen, auch bzw. vor allem, wenn sie zwischenzeitlich an die Macht kamen. Die Geschichte sozialistischer und sozialdemokratischer Regierungen ist die Geschichte von Klungelei mit Geld und Macht. Ein Teil des politischen Erfolgs der Allianz für Deutschland und weiterer rechter und nationalistischer Parteien in Europa und anderswo ist sicher diesem fast schon historischen Versagen der politischen Linken zuzuschreiben. Ihre Glaubwürdigkeit ist so ziemlich im Eimer. Ich will großzügig sein und einräumen, dass dies auch mit den gewaltigen Veränderungen zu tun hat, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben und weiter erleben. Tatsächlich ist die Rolle der Politik von der Digitalisierung und von der Explosion des internationalen Finanzkapitals massiv beschränkt worden. Es ist nicht garantiert, ob sie ihre frühere Funktion je wieder erlangen wird. Entsprechende Versuche in den Vereinigten Staaten mit den Versuchen in Seattle und in New York, die reichen Säcke stärker zu besteuern, beobachtet die ganze Welt mit allerhöchstem Interesse, weil sich diese Staaten nicht zum Vornherein der Annahme unterworfen haben, dass Superreiche schlicht und einfach nicht besteuerbar sind. Doch sie sind es, mindestens in der Theorie, und dementsprechend nimmt es uns Wunder, ob sich so etwas auf konventionellem Wege auch machen lässt. Wenn nicht, bleiben ein paar weitere ebenfalls konventionelle Mittel möglich, zum Beispiel die Enteignung. Die Digitalisierung hat neben den Umwälzungen in Wirtschaft und Gesellschaft eine Nebenerscheinung mit starken politischen Auswirkungen, nämlich die umfassende Überwachung. Ich spreche hier nicht von der direkten politischen Überwachung, sondern von der umfassenden Speicherung aller persönlichen Daten, aller Individuen, welche mit Internet und Mobiltelefonie ausgestattet sind. Also eben von allen. Die Bewegungen im Internet werden registriert, die physischen Bewegungen mit den Mobiltelefonen, das Kaufverhalten, Vorlieben, Lektüren, Konsum von Pornografie, Essgewohnheiten, Beziehungsmuster, sämtliche persönlichen Daten sind im Netz bzw. in den Clouds vorhanden und können bei Bedarf zusammengestückelt werden. Ich sage bei Bedarf, weil es mir mindestens im Moment unsinnig erscheint, von normalen Bürgerinnen operative Profile anzulegen, also mehr oder weniger Avatare, weil man für so etwas im Moment keine Verwendung hat. So etwas kann man nach Belieben aktivieren, wenn irgendein Individuum aus welchen Gründen auch immer ins Visier irgendeiner Bewegung oder Behörde gerät. Dann hat man die Grunddaten sehr schnell zusammen. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern Realität. Angesichts dieser Realität erscheint das Gekreisch der nationalistischen reaktionären Propagandistinnen noch viel absurder. Dieses Thema füllt meinen persönlichen Geistesraum im Moment mit dem größten Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass die totale Überwachung unmittelbar bevorsteht, weil ich dafür keinen Grund sehe. Mindestens solange sich noch ansehnliche Teile der Menschheit mit Blödsinn wie Rassismus, Nationalismus und religiösem Eifer beschäftigt. Eine Maschine, welche hier die Überwachung durchführen würde, müsste nach 2 Tagen in eine Irrenanstalt zur Reparatur eingeliefert werden. Sie ist aber jederzeit möglich. Und dementsprechend ist eine der Fragen, ob es Möglichkeiten gibt, die erwähnte Maschine vorsorglich zu sabotieren. Ich stelle mir vor, dass solche Fragen im Rahmen von Vereinigungen wie dem Chaos Computer Club diskutiert werden. Möglicherweise hat man dort auch schon einige Instrumente entwickelt, die man bei Bedarf zur Anwendung bringen kann. Vom Vordringen bis in den Zellkern einer solchen Maschine, also ins Herz von Computerzentren, bis zur Steuerung dezentraler Elemente, zum Beispiel bei der Übermittlung, allenfalls auch zur Übernahme von Satellitensteuerungen, wie man dies schon in einigen Filmen gesehen hat, ist da einiges denkbar und entzieht sich zu 100% meinem Wissen. Das zweite Thema ist das Anschwellen der Kapitalsummen. Man kann so etwas sicher nicht allein an den Börsenindizes messen, aber dass die internationalen Börsen keine Abwärtsbewegung mehr kennen, dünkt mich schon bedeutend, weil wir es im Kapitalbereich neben dem echten, richtigen und sozusagen eigentlichen Unternehmenskapital längstens mit künstlichem Geld zu tun haben. Das heißt nicht, dass damit nicht auch schöne Sachen angestellt werden können, eben zum Beispiel der Aufbau von Satellitennetzen oder die Konstruktion von Raketen für die Weltraumwirtschaft und so weiter. Auf der anderen Seite befinden sich die Eignerinnen von solchen Kapitalsummen schon seit langer Zeit in einer anderen Galaxie. Ich habe vorher von Besteuerung gesprochen. Das ist ein Konzept aus den Anfängen der Sozialstaatlichkeit. Billionärinnen kann man nicht besteuern, das ist fast per Definition klar. Diese Summen und ihre Besitzerinnen bilden einen eigenen Kosmos, der mit unserem, also der Realität, in gewissen Bereichen in Kontakt steht und in anderen halt nicht. Was man im politischen Sinne mit so etwas anstellt, ist mir absolut unklar. Die Billionen können in der Praxis auch im besten, also Enteignungsfalle, nicht zur Behebung von welchen Problemen auch immer benutzt werden, also namentlich nicht zur Herstellung von Frieden und Wohlstand, zum Beispiel in der Sahelzone. Parallel dazu wachsen die Staatsschulden, was uns eigentlich egal sein könnte, wenn nicht 2 Fehler dabei wären. Erstens, eine schlechte Organisation. Gerade in Deutschland ist man aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage, die Digitalisierung von ihrer positiven, also effizienten Form her einzusetzen, sondern benutzt sie stattdessen zur Erzeugung immer neuer Hindernisse. Das erinnert mich an den Softwarekonzern SAP, der seine Kundinnen von einem gewissen Punkt an zu 100% in Geiselhaft hält, weil sie es sich nicht mehr leisten können, alternative Produkte einzusetzen. Man kann hier leicht eine Linie zur Unfähigkeit bzw. zum Unwillen der deutschen Bürokratie ziehen, eine moderne Technik in den Dienst der Kundschaft zu stellen. Offenbar geht es der Bürokratie vor allem darum, anhand der modernen Technik ihre eigene Bürokratie zu stabilisieren und nach Möglichkeit auszubauen. Ich muss hier anfügen, dass ich die deutsche Bürokratie eher vom Hörensagen kenne als aus eigener Anschauung. Meine Anschauung beschränkt sich auf die Schweiz und hier bin ich eigentlich ganz zufrieden mit Form und Tempo der Digitalisierung. Wir sagen auch hier nicht alles bestens, aber es tut sich immer etwas und zwar nicht zwingend zu Lasten der Bevölkerung. Der zweite Fehler betrifft die politische Ebene. Ständig wird mit der Überschuldung herumgefuchtelt, natürlich immer dann am lautesten, wenn es um die Realisierung von Vorhaben geht, welche die eigenen Interessen hintanstellen könnten. Mit der Finanzierung und der Verschuldung bzw. der Schuldenbremse wird richtiggehend Staat gemacht, einmal abgesehen von jenen Politikerinnen, welche Politik als schlechtes Einmannkabarett betreiben und davon ausgehen, dass ihnen dies Erfolg in der Form von Wählerinnenstimme in die Kasse spült. Auf dieser Ebene und überhaupt auf der Ebene der völkischen Nationalistinnen haben die Wahlen in Ungarn und jetzt auch in Bulgarien immerhin gezeigt, dass Trends und Idiotien nicht naturgegeben sind, dass man sie auch wenden kann, auch wenn die Perspektive nicht zwingend im direkten Übergang in eine aufgeklärte direkte Demokratie besteht. Jedenfalls stößt auch der rechte nationalistische Populismus offensichtlich irgendwann einmal an seine Grenzen, noch bevor er sich in Form eines Weltkrieges entladen muss. Das ist dann auch wieder etwas beruhigend. Guten Tag.
Guten Tag, Albert Jörrimann. Und im Laufe des Tages ist dieser Kommentar nachzulesen und nachzuhören auf radiofrei.de. Diesen Satz habe ich ungefähr sehr oft gesagt und jetzt war es gerade das letzte Mal, denn ihr habt es am Anfang der Ausgabe gehört. Albert Jörrimann hört auf und der Kommentar nächste Woche wird der letzte sein, in einem Reigen von, ich weiß nicht, wie viele es nachher am Ende waren, aber über Jahre, Jahrzehnte hat er hier Woche für Woche das politische Weltgeschehen in seinen Gedanken zusammengefasst. Von mir aus ein großes, großes Danke auch für die Kontinuität und ja, wir werden sehen, wie wir nun klarkommen hier im Radio, wenn er dann ab Mai hier nicht mehr mit seinen Kommentaren vertreten ist. Wir haben im Programm eine neue Sendung. Am Samstag wird sie das erste Mal ausgestrahlt. Und was es mit gestern Tag auf sich hat, das habe ich Claude und Tommy gefragt. Wir hören dieses Gespräch hier gleich nach der nächsten Musik. Wir haben eine neue Sendung im Programm. Juhu, gestern Tag heißt sie, gemacht wird sie von Tommy und Cloud. Hallo.
Hallo. Hallöchen.
Ihr habt Lust, Radio zu machen. Wie kam das denn? Wie kam denn die Idee?
Also, wenn wir ehrlich sind, wir hören regelrecht täglich Radio und bei manchen Sendungen dachten wir uns, naja.
Ja.
Um es mal positiv zu formulieren. Und sind dann mit Lynn ins Gespräch gekommen.
Der hier die Sendung Muckefuck macht.
Genau, und der sagt, naja, dann mach doch einfach selber was. Und das ist jetzt bestimmt schon, weiß nicht, halbes, dreiviertel Jahr her.
Wenn das reicht, ja. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Lin ist eigentlich, wir gingen Lin auf den Keks, sag ich mal.
Und ich muss jetzt doch mal ganz neugierig fragen, was war das denn, was euch genervt hat oder wie ihr gesagt habt, oh, nicht cool oder so?
Die Sendung speziell eines Mannes.
Ja. Hm. Aber wir nennen hier keine Namen,
ja,
und keine Sendung.
Ja, ein bisschen allgemein lassen.
Ja, ja. Ja, immer sehr viele Wiederholungen gewesen, wenn man das Radio so anmacht. Hm. Ja. Und haben wir gesagt, da haben wir gesagt, da müsst ihr mal was machen. Und dann hat natürlich, macht doch selber. Und jetzt sind wir dabei, wie es aussieht.
Das erzählen wir tatsächlich immer den Leuten, die sagen, ja, hier, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Und dann kommt immer der Spruch, ja, mach's doch selber, weil es ja genau so gedacht ist. Gell? Das Programm ist das, was die Leute, die es machen, machen. Aber voll gut, dass ihr es jetzt auch wirklich macht.
Ja.
Ja.
Und das ist aber schon eine Weile her, hast du gesagt, ein halbes, dreiviertel Jahr.
Ja, gut, dass die Idee...
Ja,
da genau, war. Und dann sagen, gut, jetzt hat uns wieder Lin zum letzten Mal, dass wir den Namen nennen, der hat uns dann festgenagelt. Ja,
konkret zum Radio-Freigeburtstag. Da sind wir dann ernsthafter geworden.
Genau, wir saßen auf eurem Hof.
Ja, so. Und aber der Schritt von mir passt irgendwas im Programm nicht und ich mache jetzt selber mit hin zu einer konkreten Idee für eine Sendung ist ja auch nochmal, wie kam das denn? Also wir können ja vielleicht kurz verraten, wie die Sendung eigentlich, was da passiert.
Also Lin hat gesagt, wir könnten dann und dann mal ins Radio gehen und eine Probe machen. Und da haben wir uns gedacht, na, dann müssten wir uns jetzt auch mal langsam was überlegen. Was wir denn überhaupt machen?
Genau.
Also, na, der Großteil ist bei Cloud, wie wir sie jetzt schön nennen, auf dem Dings gewachsen. Ich hatte eine andere Idee, aber die Idee ist halt folgende.
Wir hatten das Datum und da hatte ich mir überlegt, na, dann gucken wir doch einfach mal, was an dem Tag passiert ist.
Ah.
So in der Vergangenheit. Und das war eine ganze Menge. Und so ist es dann diese Geschichtssendung geworden im Prinzip. Oder mal mit passender Musik, also nach unserer Meinung nach.
Das heißt, ihr nehmt euch im Konkreten dann jetzt immer, wenn die Sendung ist, genau dieses Datum und guckt, was da war.
Genau.
Genau.
Und wo guckt ihr das? Oder macht ihr irgendwelche Einschränkungen inhaltlich? Oder wie geht ihr vor?
Ja, im allwissenden Netz. Und natürlich, man kann auch nicht alles nehmen, aber es sollte schon irgendwas Fundiertes sein, nicht so trocken. Mhm. Ja, und
vor allem ohne Tiefgang.
Ja.
Also es ist wirklich nur ganz grob angerissen.
Ja, und unsere Meinung dann dazu, ja, also wir haben eigentlich...
Wenn wir eine haben.
Wenn wir eine haben, wenn nicht, dann teilen wir uns unsere Meinung. Ja, und versuchen das da so locker wie möglich rüberzubringen. Ja, so ein bisschen Wissen, verschüttetes oder auch nicht. Ja, Wissen macht A.
Und Musik, gebt ihr denn einfach das ein Stichwort irgendwo ein oder habt ihr Plattenkisten zu Hause und sowieso ein übelstes Musikwissen, aus dem ihr das schöpft?
Sowohl als auch. Also es ist zum Teil aus dem privaten Fundus, was wir eh gerne hören, aber zum Teil ja auch auf Zufall.
Ja, das macht es so schön. Ich höre gerne Punk, ja, aber wenn es da nur Punk-Sendung gibt, ja, kommt rein, die Musik. Aber wenn man so rumkramt, noch nie gehört, auch wir noch nie gehört, kommen halt auch lustige Sachen raus. Mhm. Ja.
Wir sind auch selber überrascht.
Ja.
Genau, ihr habt schon gesagt, Lin hat euch geholfen. Ihr habt so eine erste Probesendung aufgenommen, so nennen wir das hier. Wenn Leute Lust haben, Radio zu machen, dann sagt man, ja, dann mach doch mal eine Probesendung, der und der hilft dir und so. Und das habt ihr gemacht. War das so, wie ihr euch das vorher gedacht habt? Also man hat ja, weiß ich nicht, irgendeine Vorstellung davon, wie das so abläuft, oder?
Ich hatte keine Vorstellung und es war gut.
Ja, ich auch nicht. Ja. Es ist auf jeden Fall... Fetzig.
Ja, ja.
Ja, es ist natürlich noch viel zu machen, zu tun. Welches Knöpfchen drückst du jetzt? Und ja, da brauchen wir unseren Patenonkel schon noch eine Weile.
Naja, aber so ist es ja hier auch gedacht, dass man quasi so lange Hilfe kriegt, bis man es irgendwann ganz alleine kann. Wann kommt denn diese neue Sendung eigentlich bei Radio Frei?
Also wenn ich mich recht entsinne, die letzte Woche, ungerade Woche des Monats.
Ja.
In dem Fall nächsten Samstag, nein, diesen Samstag, am 25.04.
Kommt die erste Folge.
Genau.
Genau, das ist ein bisschen eine komplizierte Logik, also alle 4 Wochen.
Hm.
Es wechselt sich ab mit Rough Rocket and Roll Radio Show und in der anderen Woche Destroy Gallery. Kommt der gestern
Tag. Yesterday.
Am Samstagabend, 21 Uhr,
ja.
Genau.
Ja.
Ja, cool. Und am Mittwoch danach dann 12 Uhr die Wiederholung.
Ja.
Ich glaube, die größte Herausforderung wird für euch sein, ab und zu moderativ einzubauen, dass dann an dem Mittwoch nicht mehr der 25. April ist.
Also das haben wir gut geschafft. Also im speziellen Tommy.
Stimmt, ihr habt jetzt schon aufgezeichnet.
Ja, ja,
wir haben aufgezeichnet und du hast uns das gesagt. Ich habe mich an deine Worte erinnert.
Ja, ja. Ich weiß nur, wie es ist. Ich nehme mir auch Dinge vor, an die ich mich erinnern will. Und dann im Moment ist es weg.
Ja.
Und dann sage ich hinterher, ja, toll. Also von daher. Nee, aber schön. Ich bin gespannt auf jeden Fall auf die erste Sendung.
Also mir ist heute aufgefallen, dass wir keinesfalls ein einstelliges Datum behandeln werden. Das
wirklich
wird
nicht?
Wahrscheinlich nicht passieren.
Rein rechnerisch.
Obwohl es ja vier wöchentlich, so ein Monat hat ja 30 oder 31 Tage meistens, das rutscht ja immer ein bisschen weiter.
Also kann es doch passieren?
Ich glaube, es passiert irgendwann. Es geht langsam, ihr seid jetzt am Ende des Monats, dann wird es immer, aber irgendwann rutscht das, glaube ich, drüber.
Okay.
Gut, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Wir werden sehen, welche Datums euch begegnen und was ihr dann dazu raussucht. Ich freue mich, dass ihr jetzt hier an Bord seid und bin gespannt auf eure Sendung. Dankeschön.
Ja, wir freuen uns auch.
Danke. Und dadurch, dass die Sendung für Samstag schon aufgezeichnet ist, habe ich mir mal einen kleinen Schnipsel rausgesucht und zwar nur das Lied. Was für ein Geschehnis zu diesem Lied passt, das wisst ihr jetzt entweder, wenn ihr es hört oder ihr müsst auf Samstag warten und dann die ganze Sendung hören.
If you see start to wobble, my head bobbles when I start to speak, my ears flap wildly of their own free will, and my bottom jiggles when I'm perfectly still. What is it? It's an earthquake. It's an earthquake. It's an earthquake. It's an earthquake. Things are shaking. Things are breaking. It's waking me up. It's an earthquake. It's an earthquake. It's an earthquake. I get low when I hear the siren blow. I waddle like a duck right under my desk. Like a turtle I emerge to take a look around, and my hair stands up on end when I hear that sound. What is it? It's an earthquake. It's an earthquake. It's an earthquake. It's an earthquake. Things are shaking. Things are breaking. It's waking me up. It's an earthquake. It's an earthquake. It's an earthquake.
So, also ein Lied aus der ersten Sendung. Gestern Tag am kommenden Samstag schaltet ein, 21 Uhr. Ihr seid jetzt hier am Dienstag, dem 21. April, hört die Sendung unterdessen. Es ist 9:50 oder wenn ihr die Wiederholung hört, 19:40. Falsch, 18:40. Und hier kommt Musik von Ninze. Thank you. Entspannte Musik von Ninze hier im Unterdessen Magazin auf Radio Frei. Wie entspannt Björn ist, wenn er unter den Sitzen rumkriecht, im Staub wühlt und Dinge findet, weiß ich nicht. Aber wir hören jetzt eine neue Folge der Kulturfragmente. Woche für Woche gibt es ein kleines Fundstück aus den Umbau- und Sanierungsarbeiten am ehemaligen Schauspielhaus, was zum Kulturquartier sich entwickeln wird. Und was dieses Mal gefunden wurde, hat Ida Björn gefragt.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft. Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Was ihr wollt als Programmheft liegt vor uns, Björn. Das ist was Besonderes.
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht es schon erstens an der Gestaltung, weil das wirklich unfassbar spannend ist. Wir haben halt auf dem Cover ein Harlekin, auch wieder das Programmheft in A5 doppelseitig mit Klammerheftung, der ein Banner hält, wo was ihr wollt draufsteht. Aber man sieht hier schon, dass das in einem Druckverfahren gemacht ist, wenn man es ins Gegenlicht hält. Es glänzt, obwohl es, also auf den Innenseiten sieht man es wahrscheinlich noch besser.
Hier, ja, da glänzt das richtig.
Es glänzt richtig und es ist von 1958. Also es ist über 70 Jahre alt und die Farben sind halt immer noch da.
Das ist besonders, ne? Farbigen.
Also erstens, dass es ein farbiges Heft in der Qualität ist und auch, dass es die zu jedem Charakter eine Vorstellung und eine Illustration gibt, die in was ihr wollt irgendwie eine wichtige Rolle spielt.
Genau, da werden nämlich die einzelnen Charaktere werden hier eingeführt, ne?
Genau.
Herzog Orsino, Viola wird hier vorgestellt, der Junker Andreas von Bleichenwang, der Junker Tobias von Rülp.
Dann Olivia, Malvolio und am Ende nochmal eine der Darstellerinnen. Das Spannende ist, dass wirklich diese, es ist schwer zu sagen, was das ist, ob das jetzt eine Lithografie ist oder ein anderes Druckverfahren, was erstmal sozusagen grundlegend gemacht wurde, um dann alles zusammenzupacken, weil das müssen wir uns immer so vorstellen. Ne? Gerade solche farbigen Drucke, die werden ja zuerst gedruckt, die Blätter, und dann kommt nochmal der Text mit, ist alles analog. Ne? Wir haben jetzt schwarz, weiß ist die Hintergrundfarbe vom Papier, rot, blau und gelb. Also allein sind es da schon vier Druckplatten, die irgendwie gedruckt werden müssen, nur um die Grafiken bzw. die schemhaften Darstellungen der Darsteller zu machen. Und dann gibt es halt nochmal die Druckplatte, wo halt dann der Text sozusagen dann in das Papier gebracht wird. Spannend ist natürlich, also mich würde persönlich interessieren, wo halt jetzt die Namensgebung herkommt, weil es schon eher Namen aus unserem Sprachraum sind und es ein Lustspiel von William Shakespeare ist. Aber das könnte vielleicht uns jemand anderes mal erklären, warum die Namen jetzt so vielleicht davon abweichen. Oder vielleicht müssen wir einfach mal recherchieren, wie es Shakespeare sich
wir
mal
gedacht hat.
Das ist
im Original
immer gut.
Ist.
Genau. Es gibt dann verschiedene Einführungen. Erstens, wann hat Shakespeare gewirkt und gelebt? Er hat im April 1564 das Licht der Welt erblickt. Und es fällt so ein Satz, der mir noch ins Auge fällt. Und am nächsten Tag, besser als die Engländer haben die Deutschen Shakespeare begriffen. Und hier muss wieder zuerst jener teure Name genannt werden, den wir überall antreffen, wo es bei uns große Initiative galt. Gotthold Ephraim Lessing war der Erste, welcher in Deutschland seine Stimme für Shakespeare erhob. Also man merkt halt auch 50er Jahre, da wird halt noch ganz viel Klassiker mit eingebracht. Und die Sommerkomödie hat auch, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren, was ihr wollt, aufgesetzt. Ziemlich spannend, da halt auch vielleicht nochmal den Vergleich ziehen zu können. Das Stück wurde inszeniert von Eugen Schaub. Das Bühnenbild machte Siegfried Bach. Und mich würde ja vor allem interessieren, wer hat denn die Illustration gemacht? Finden wir das auch irgendwo? Hier sind die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler. Kostümanfertigung, Beleuchtung, Inspizienten, Gesamtleitung.
Wenn wir ganz hinten mal gucken, was erfahren wir da? Gestaltung und Redaktion Hans Welker.
Und Illustration?
Regina Holland-Kunz, nach den Figurinen von Regine Held. Kennen
also,
wir die?
Noch nicht, aber ich glaube, jeder kann mal seinen Browser anschmeißen und danach suchen. Vielleicht findet ihr noch mehr als nur den Scan, den wir euch hiervon mitgebracht haben.
Nämlich vom Programmheft, was ihr wollt.
Danach habe ich jetzt nicht geguckt, aber als sie sich bei den Namen so ein bisschen fragten, wie hießen die eigentlich im Original, diese Leute, dieser Junker Tobias von Rülp, das habe ich natürlich nachgeguckt. Nein, Ida hat nachgeguckt und es mir reingereicht. Der heißt Tobi Belch, to Belch Rülpsen, und der Junker Andreas von Bleichenwang ist, und dieser Name hat mir gestern ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Ich musste mehrere Menschen fragen, wie spricht man das denn bitte aus? Das war der Sir Andrew Acucheek, Blasse Wange, Andreas von Bleichenwang. So viel also zu Was ihr wollt, einem Programmheft, was im Kulturquartier gefunden wurde und dort schon viele, viele Jahrzehnte offensichtlich rumgelegen hat.
Thank you.
Da blinkert sie aus, die Musik von Kurup hier bei Radio Frei. Und wir haben Halbzeit, es ist gleich um 10 oder 19 Uhr und ich habe einen Gast im Studio, Ingo Raufuß von den Stadtwerken. Hallo.
Hallo, Frau Baumann.
Seit einigen Wochen kann man sie hinter jeder kleinen Ecke entdecken, diese kleinen gelben, knubbeligen Objekte. So ging es zumindest mir vor einigen Wochen. Wenn man dann neugierig wie ich den QR-Code folgt, der da drauf geprägt ist, dann erfährt man was von einer 3D-Seismik und von tiefen Geothermie und von der Vermessung des Untergrunds und all das. Wir sprechen jetzt darüber, denn es haben sich bei mir Fragen ergeben und dann dachte ich, es will vielleicht nicht nur ich wissen, sondern auch andere Menschen. Tiefengeothermie, es geht um Wärme, es geht um Energie. Seit wann ist denn das ein Thema hier in Erfurt, dass das vielleicht eine Option sein könnte?
Also die allerersten Überlegungen, die haben so 2007 stattgefunden.